Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ihr gekommen seid. Ich werde eure Aufmerksamkeit so etwas länger als eine Stunde, etwa 75 Minuten beanspruchen. Ich hoffe, das ist okay, weil das Thema, was ich vortrage, das umfasst einen Zeitraum von mehr als 500 Jahren und das lässt sich dann nicht so kurz fassen. Aber wenn es dann doch zu lang wird, dann können wir nachher auch noch einiges in der Diskussion klären. So, ich beginne. Warum stand die Parole Arbeit macht frei auf den Eingangstoren der Konzentrations-, Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen und Flossenbürg? Gibt es einen spezifisch deutschen Antisemitismus und ein spezifisch deutsches Arbeitsverständnis? Woher kommt die nationalsozialistische Ideologie vom schaffenden und vom raffenden Kapital? Warum wurden Juden vor ihrer Ermordung im Nationalsozialismus oft zu sinnlosen Arbeiten gezwungen? Aus welchen Motiven initiierten die Deutschen ihr Programm der Vernichtung durch Arbeit? Und warum begehen die Deutschen nach 1945 den Tag der Arbeit am 1. Mai als Feiertag und nicht den 8. Mai als arbeitsfreien Gedenktag der Befreiung vom Nationalsozialismus? Und zu schlechter Letzt, was hat all dies mit dem großen Propheten der Deutschen, der dem deutschen Volk aufs Maul geschaut hat, dem Reformator Martin Luther zu tun? All diesen Fragen soll hier nachgegangen werden. Für den eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen und das von ihnen zu verantwortende, präzedenzlose und größte Menschheitsverbrechen, die Shoah, kann es keine letztgültige Erklärung geben. Jede rationale Erklärung misslingt. Doch es ist möglich und erforderlich, nach Spuren zu suchen, nach den Motiven der deutschen Täter und den gesellschaftlichen Entwicklungen und Ideologemen, die diese Motive und den Judenhass hervorbrachten und den Weg zu diesem Verbrechen bahnten. Ein Spurensucher, der voranging, ist Daniel Jona Goldhagen. Er hat in seiner bahnbrechenden Studie Hitlers willige Vollstrecker, ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, die 1996 erschienen, als erster darauf hingewiesen, dass die Erniedrigung und Tötung von Juden durch Zwangsarbeit Deutschen emotionale Befriedigung bereitete. Er bemerkte auch als erster, dass der ideologische und psychische Drang, Juden durch körperliche Arbeit zu erniedrigen, so stark war, dass deutsche Juden oft zu sinnlosen Arbeiten zwangen. Auch Eugen Kogon berichtete über das Konzentrationslager Buchenwald, dass sich dort Kommandoführer spaßeshalber immer wieder Abwechslung schufen, indem sie besonders jüdischen Häftlingen den Befehl erteilten, Mauern aufzuschichten, die am nächsten Tag wieder abgetragen werden mussten, um dann wieder aufgebaut zu werden und so weiter. Die deutsche Parole Arbeit macht frei befremdete Häftlinge während ihrer Internierung beim Gang durch die Eingangstore der genannten Konzentrationslager. Der Holocaust-Überlebende und spätere polnische Außenminister Władysław Bartoszewski beschrieb diese Befremdung bei seiner Ankunft in Auschwitz. Zitat: An einem späten Septembertag sind wir schon bei Dunkelheit in Auschwitz angekommen. Es gab noch nicht das Lager Birkenau mit der Rampe, auf freiem Feld sozusagen, nicht weit vom Eingangstor des alten Lagers entfernt. Wir mussten von oben springen, ob alt oder jung, Hundegebell. Es wurde geprügelt, geschlagen. Schnell, schnell, das waren die ersten deutschen Worte. Und dann gingen wir zum Tor. So komisch es klingt, dieses Tor gab uns Hoffnung, denn da stand: Arbeit macht frei. Also ist es ein Arbeitslager, gut, immerhin, vielleicht eine Fabrik. Ach, die Deutschen haben so erfinderische Parolen. Arbeit macht frei. Dabei war das erste Krematorium nur ein paar Schritte von dieser Aufschrift entfernt. Aber der Schornstein hat uns noch in unseren Erwartungen bestärkt. Da läuft etwas, da ist Betrieb, ein Kamin. Das heißt Arbeit. Niemand wusste, dass wir in Auschwitz waren. Eine Sintessa erinnerte sich in ähnlicher Weise an ihre Ankunft in Auschwitz. Zitat: Als wir die Aufschrift Arbeit macht frei über dem Eingang sahen, dachten wir, so schlimm kann es nicht werden, wir sind jung und können arbeiten. Zitat Ende. Primo Levi beschrieb den Moment der Ankunft im Vernichtungslager so. Dann blieb der Lastwagen stehen, man erkannte ein großes Tor und darüber die grell beleuchtete Schrift, die mich noch heute in meinen Träumen bedrängt. Arbeit macht frei. An anderer Stelle ergänzte er, ich erinnere mich noch genau an meinen ersten Arbeitstag auf der Baustelle der Buna-Werke. Jeder musste arbeiten, denn Arbeit macht frei. Stand es nicht etwa so über dem Lagereingang geschrieben? Das war kein Witz, das war ernst. Also gut, wenn wir nicht zu arbeiten verstanden, dann mussten wir es eben lernen. Waren wir etwa keine Kapitalisten? Das geschah uns recht, heute mir, morgen dir. Einige von uns begehrten auf und erhielten die ersten Schläge. Von den Kapus, die die Gegend dort inspizierten. Andere verloren den Mut. Wieder andere, darunter ich, ahnten verschwommen, dass es keinen Ausweg gab und die beste Lösung war, mit Schaufel und Hacke umgehen zu lernen. Zitat Ende. Jetzt mache ich den Schritt zurück in die Geschichte, um diesen Fragen nachzugehen, die ich am Anfang gestellt habe. Ich beginne nicht bei Martin Luther, wie vielleicht einige denken, sondern noch ein paar Jahrhunderte vorher, denn das ist wichtig, um die Vorgeschichte auch der Reformation und des deutschen Judenhasses zu verstehen. Ich beginne im 6. Jahrhundert, das ist auch die Zeit der beginnenden Christianisierung im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Im 9. Jahrhundert entwickelte sich das feudalistische Lehnswesen. Grundbesitz wurde in den mittelalterlichen Agrarstaaten Europas zur wichtigsten Voraussetzung für politische Teilhabe. Juden wurde untersagt, Grundbesitz zu erwerben. Das heißt, schon deshalb konnten Juden hier in diesen Gebieten keine Bauern werden. Juden blieben damit auch ohne politischen Einfluss und konnten nicht in den Adel aufsteigen. Eine zweite wichtige Entwicklung, die der Reformation vorausgeht, war die Entwicklung der Zünfte. Heute haben wir immer noch so etwas wie eine Zunftgesellschaft, auch wenn das viele nicht so in ihrem Bewusstsein haben. Wir haben immer noch die Industrie- und Handelskammer, wir haben immer noch Gilden, also wir haben immer noch so etwas wie zünftische Organisationen, die hier auch immer noch stark die Arbeitsorganisation und die Wirtschaft mitbestimmen. Wir haben immer noch den Meisterbrief, der erforderlich ist, um bestimmte Berufe zu ergreifen. Also die Zünfte sind seit ihrer Gründung in den deutschen Ländern, in den deutschen Gebieten sehr wichtig. Und die Zünfte entstanden auch mit der sich entwickelnden Christianisierung in Deutschland. Die erste Zunft geht auf das Jahr 1099 zurück und ist in Mainz entstanden. Was hat denn eine Zunft jetzt mit dem Judenhass zu tun? Das versuche ich euch jetzt zu erklären. In den Städten wurden die Juden infolge der Christianisierung schnell an den Rand gedrängt. Ab dem 11. Jahrhundert organisierten sich die Handwerker der Städte in Zünfte, die zugleich christliche Brüderschaften waren. Diese Zünfte verweigerten Juden die Mitgliedschaft. So blieben den Juden nur die von Christen geächteten Berufe des Geld- und Pfandverleihers und des Trödelhändlers. Nur zur Einhaltung ihrer rituellen Speisevorschriften durften Juden als Bäcker, Metzger und Weinbauern tätig sein. Auch als Ärzte konnten einige praktizieren. Aber all die genannten Handwerkerbetriebe oder nicht genannten Handwerkerbetriebe, die wir kennen, wie Schuster, Schmied und so weiter, durften Juden seit der Entstehung der Zünfte nicht ergreifen. Ich habe jetzt auch gerade gesagt, dann wurden sie in den Geldhandel hineingetrieben. Das wurde noch verstärkt durch das christliche Zinsverbot, was auf die Jahre 1179 und 1215 mit dem 4. Laterankonzil zurückgeht. Da wurde festgehalten, päpstlich festgehalten, dass Christen keine Zinsen nehmen durften. Das wurde unter der Hand dann trotzdem immer wieder gemacht, zum Beispiel auch von den Fuggern und Welsern, die dann große christliche Handelshäuser aufbauten. Aber offiziell war das Christen verboten, sodass Juden immer mehr mit dem sogenannten Wucher, ein anderer Begriff für das Zinsnehmen, identifiziert wurden. Parallel zu der Entwicklung der Zünfte, ich habe das Jahr 1099 genannt, kam es auch zu den Kreuzzügen, die Kreuzzüge hatten die Folge, dass Juden aus dem außereuropäischen Handel herausgedrängt wurden, in dem sie vorher sehr stark waren. Und den Kreuzzügen voran gingen auch die ersten Pogrome in den deutschen Gebieten. Das zweite und ganz entscheidende Pogrom für die jüdische Bevölkerung in im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation geht dann auf das Jahr 1348-49. In diesem Jahr kam es in ganz Westeuropa zu einer Pestwelle und Juden wurden für diese Pest verantwortlich erklärt. Aus dieser Zeit gibt es diese Legende der Brunnenvergiftung. Das heißt, Juden wurde vorgeworfen, die Brunnen vergiftet zu haben, um damit die Pestwelle in Europa auszulösen. Aber wenn man tiefer in die Literatur hineingeht, sieht man, dass über diesen Vorwurf der Pest und der Brunnenvergiftung es auch zu diesem Zeitpunkt schon den Vorwurf gab, dass die Juden die Städte ausbeuten, die Patrizier ausbeuten, die Handwerker ausbeuten und dass viele Städte die Vertreibung und die Pogrome, die der Pestwelle folgten, genutzt haben, um sich zu entschulden. Das heißt, die Schulden, die gemacht worden waren, bei jüdischen Geldverleihern zu streichen, indem sie ermordet oder vertrieben wurden. Ein großer Teil der Juden, die diese Pogrome, die ganz grausam waren, in den Jahren 1348 und 49 überlebt haben, sind dann in Richtung Polen gezogen. In Polen durften sie auch andere Berufe ergreifen als die ich genannt habe. Und das ist ein wesentlicher Hintergrund für die Entstehung des osteuropäischen Judentums, das dann vor allen Dingen während der Shoah vernichtet wurde, also damals dann in Polen und der Sowjetunion gelebt hat. Dieses osteuropäische Judentum geht ganz stark auf die Vertreibung der Juden nach der Pest von 1348-49 zurück. So viel die Stichwörter, die ganz wichtig sind vor der Reformation, also die Entstehung der Zünfte, die Vertreibung der Juden und der Vorwurf gegenüber Juden, dass sie als Geldverleiher Wucher treiben und damit die christliche Bevölkerung ausbeuten. Nun zur Reformation. Zu den Feiern der Reformation wird der Bibelübersetzer Martin Luther immer wieder für seine maßgebliche Rolle bei der Entwicklung oder Formulierung der deutschen Sprache gefeiert. Zuweilen wird auch verschämt an den Judenhass des Wittenberger Predigers erinnert. Gänzlich vergessen jedoch wird sein entscheidender Einfluss auf die Prägung des deutschen Arbeitsverständnisses, ja des deutschen Arbeitswahns, die ohne Luthers Judenhass nicht zu denken sind. Den Ausgangspunkt für das christliche Arbeitsethos bildet die Bibelstelle über die Vertreibung aus dem Paradies. Als Adam und Eva nach dem verbotenen Genuss des Apfels vom Baum der Erkenntnis eine göttliche Stimme vernehmen. Diese verurteilt Adam aufgrund des Sündenfalls, sich von nun an mit Mühsal von seinem Acker zu ernähren und sich von seinem Brote im Schweiße seines Angesichtes zu verdienen, während Eva unter Schmerzen Kinder gebären soll. Das heißt, schwere körperliche Arbeit wird in dieser Bibelstelle zur Strafe Gottes erklärt. Noch im Alt- und Mittelhochdeutschen stand Arbeit synonym für Mühe, Strapaze, Not und Plage. Die Griechen hatten in der Zeit ihrer höchsten Blüte nur Verachtung für die Arbeit. Den Sklaven allein war es gestattet zu arbeiten. Der freie Mann kannte nur körperliche Übungen und Spiele des Geistes. Die Philosophen des Altertums lehrten die Verachtung der Arbeit. Diese sei eine Herabwürdigung des freien Mannes. Die Dichter besangen die Faulheit als Geschenk der Götter. Bis ins hohe Mittelalter wurde körperliche Arbeit als notwendiges Übel oder als Voraussetzung eines gottgefälligen Lebens ohne positiven Eigenwert betrachtet. Schwerstarbeit galt umgangssprachlich als Heidenarbeit, das heißt Arbeit, die von Christen nicht zu verrichten sei. Erst Martin Luther definierte in seiner Bibelübersetzung Arbeit im Gegensatz zu der bis dahin verbreiteten Auffassung nicht mehr als Last und Knechtschaft, sondern als Beruf, abgeleitet vom religiösen Begriff der Berufung. Das heißt als göttliche Aufgabe und Pflichterfüllung an der Gemeinschaft, an dem Platz, der dem Menschen angeblich von Gott vorbestimmt sei. In diesem Sinne rief er jeden Christen dazu auf, glaube an Christus und tue, was du schuldig bist in deinem Berufe. Dies kam also den Zünften auch noch zugute und der deutschen Ständegesellschaft. Also jeder wurde quasi verpflichtet, in dem Stand, in den er geboren wurde, zu bleiben. Heute sagen wir immer noch, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der biblische Fluch, nach der Vertreibung aus dem Paradies im Schweiße seines Angesichtes arbeiten zu müssen, wurde so von Luther umgedeutet zur Erwählung, zur Berufung, zur Lebensaufgabe und zur Mission der Deutschen. Pflicht zur Arbeit, Treue und Fleiß und Ergebung im Gehorsam in die vorgefundenen Arbeitsbedingungen sind die Grundelemente des von Luther geprägten protestantischen Arbeitsethos. Nicht durch seine Werke, das heißt seine Produkte bzw. die Ergebnisse seiner Arbeit, ist der Mensch laut Luther gottgefällig, sondern darin, dass er die Aufgaben, zu denen er berufen oder verpflichtet wird, treu und ergeben erfüllt. Max Weber wies darauf hin, dass der Begriff Beruf im Sinne von Lebensstellung, umgrenztes Arbeitsgebiet und Arbeitsaufgabe weder im katholischen Altertum noch in katholischen Gebieten bekannt war, während er in allen protestantischen Gebieten gebräuchlich wurde. Das Wort Beruf in seinem rein weltlichen Sinne stammte aus den Bibelübersetzungen und zwar aus dem Geist des Übersetzers Luthers, nicht aus dem Geist des biblischen Originals. Das sagte Max Weber. Das Wort findet sich zuerst in der lutherischen Bibelübersetzung an einer Stelle des Jesus Sirach im Alten Testament. Luther übersetzt dort, beharre in deinem Beruf oder bleibe in deinem Beruf statt bleibe bei deiner Arbeit. Neben diesem alttestamentarischen Buch Jesus Sirach orientierte Luther sich bei der Entwicklung seiner Berufs- und Arbeitsethik stark am ersten Korintherbrief des Apostels Paulus. Der maßgebliche Passus bei Paulus lautet in der Luther-Übersetzung: Jeder soll in dem Stand bleiben, in dem ihm der Ruf Gottes getroffen hat. Luther übersetzt diesen Vers auch mit: Ein jeglicher bleibe in dem Beruf, in dem er berufen ist. An anderer Stelle forderte er: Glaube an Christus und tue, was du schuldig bist zu tun in deinem Berufe. Die Protestanten der romanischen Länder haben es nicht geschafft, einen solch sprachschöpferischen Einfluss zu erreichen, wie Luther ihn auf die deutsche Sprache ausübte. Das Englische kennt zwar den Begriff Calling im Sinne einer religiösen Berufung, doch für den weltlichen Begriff Beruf wird dort, wie auch im Französischen, vielmehr das Wort Profession oder Profession verwendet. Zunächst blieb die neue Schöpfung des Begriffes Berufes rein lutherisch, doch schon bald etablierte sie sich im Laufe des 16. Jahrhunderts auch in der außerkirchlichen deutschen Literatur. Neben dem Berufsbegriff prägte Luther die bis heute virulente Auffassung von der ehrlichen deutschen Arbeit und der unehrlichen betrügerischen jüdischen Arbeit. In seiner Schrift von 1543, Wider die Juden und ihre Lügen, stellte er Juden auf eine Stufe mit Teufeln und predigte: Sie leben bei uns zu Hause unter unserem Schutz und Schirm, brauchen Land und Straßen, Markt und Gassen, und die Fürsten und die Obrigkeit sitzen dabei, schnarchen und haben das Maul offen, lassen die Juden aus ihrem offenen Beutel und Kasten nehmen, stehlen und rauben, was sie wollen. Das heißt, sie lassen sich selbst und ihre Untertanen durch der Judenwucher schinden und aussaugen und mit ihrem eigenen Geld sich zu Bettlern machen. Wenn ein Dieb 10 Gulden stiehlt, so muss er hängen. Raubt er auf der Straße, so ist der Kopf verloren. Aber ein Jude, wenn er 10 Tonnen stiehlt und raubt durch seinen Wucher, so ist er uns lieber als Gott selber. Luther schreibt weiter, jawohl, sie halten uns Christen in unserem Eigenland gefangen, sie lassen uns arbeiten im nassen Schweiß, Geld und Gut gewinnen, sitzen sie dieweil hinter dem Ofen, faulenzen, pompen und braten Birnen, fressen, saufen, leben sanft und wohl von unserem erarbeitetem Gut. Haben uns und unsere Güter gefangen durch ihren verfluchten Wucher, spotten dazu und speien uns an, dass wir arbeiten und sie faule Junker lassen sein, von dem Unseren und in dem Unseren. Sind also unsere Herren und wir ihre Knechte mit unserem eigenen Gut, Schweiß und Arbeit, fluchen danach unserem Herrn und uns zu Lohn und Dank. Zitat Ende. Vergessen ist die Tatsache, dass Christen den Juden Arbeitsverbote erteilt und sie zum Geldverleih gedrängt hatten. Stattdessen verschärft der Reformator das bereits verbreitete Stereotyp vom Wucherjuden. Im Anschluss verfasste Luther einen Maßnahmenkatalog, wie die Christen gegen die Juden vorgehen sollten. Um sich an den Juden für deren angebliche Ausbeutung deutscher Arbeit zu rächen, rief er in seiner Schrift von 1543 zu folgenden Taten auf. Zitat. Moses schreibt Deutero 13, dass wo eine Stadt Abgötterei triebe, solle man sie mit Feuer ganz verstören und nichts davon behalten. Und wenn er jetzt lebte, also Moses, so würde er der Erste sein, der der Juden Schulen und Häuser ansteckt. Und nicht Not ist, dass sie zu solcher Abgötterei eigenfreie Kirchen haben sollten. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche und zerstöre. Denn sie treiben eben dasselbige drinnen, das sie in ihren Schulen treiben. Dafür mag man sie etwa unter ein Dach oder Stall tun, wie die Zigeuner. Auf dass sie wissen, sie seien nicht Herren in unserem Land, wie sie rühmen. Zitat Ende. Hier fasste Luther bereits die beiden Hauptopfergruppen des Nationalsozialismus, Juden und Sinti und Roma, zu zentralen deutschen Angriffsobjekten zusammen. Er fuhr in seinem antijüdischen Aktionsplan fort, Zitat, zum Dritten, dass man ihnen nehme all ihre Betbüchlein und Talmudisten, daran solche Abgötterei, Lügen, Fluch und Lästerung gelehret wird. Zum Vierten, dass man ihren Rabbinern bei Leid und Leben verbiete, hinfort zu lehren. Zum Fünften, dass man den Juden das Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, denn sie haben nichts auf dem Lande zu schaffen. Zum Sechsten, dass man ihnen den Wucher verbiete und nehme ihnen alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold. Alles, was sie haben, haben sie uns gestohlen und geraubt durch ihren Wucher, weil sie sonst keine andere Nahrung haben. Und im siebten Punkt kommt Luther zum Thema Arbeit und Zwangsarbeit. Zum siebten, dass man den jungen Juden und Jüdinnen in die Hand gebe, Flegel, Axt, Kast, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiße der Nasen. Denn es taugt nicht, dass sie uns verfluchten Goyen wollen lassen im Schweiß unseres Angesichtes arbeiten und sie, die heiligen Leute, wollen es hinter dem Ofen und faulen Tagen feisten und pompen verzehren und darauf rühmen lästerlich, dass sie der Christen Herren wären von unserem Schweiß. Sondern man müsste ihnen das faule Schelmenbein aus dem Rücken vertreiben. Besorgen wir uns aber, dass sie uns möchten an Leib, Weib, Kind, Gesinde, Vieh und so weiter Schaden tun, wenn sie uns dienen oder arbeiten sollten, weil es wohl zu vermuten ist, dass solche edle Herren der Welt und giftige, bittere Würmer keiner Arbeit gewöhnet, gar ungern sich so hoch demütigen würden unter die verfluchten Goyim. So lasst uns mit ihnen rechnen, was sie uns abgewuchert und danach gütlich geteilet, sie aber immer zum Land ausgetrieben. Darum immer weg mit ihnen. Zitat Ende. Zusammengefasst. Luther rief dazu auf, die Synagogen, Schulen und Häuser der Juden in Brand zu stecken, die jüdische Bevölkerung gemeinsam mit Sinti und Roma in Ställen zu internieren, sie zu demütigen Zwangsarbeiten zu verpflichten und ihnen, weil sie ja nicht zur Arbeit zu erziehen seien, am Ende ihr Geld zu nehmen und sie für immer aus allen deutschen Ländern zu vertreiben. Das Niederbrennen von Synagogen sowie die Vertreibung und Ermordung von Juden waren bereits vor Luther häufige Verbrechen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Mit Luther aber erhielten diese Verbrechen ihren ideologischen Unterbau. Mit seinem Immer weg mit ihnen zielte er keineswegs nur auf die Vertreibung der Juden, sondern kalkulierte auch ihre Ermordung oder Vernichtung ein. Denn seine Forderung, die Juden wie die Zigeuner zu behandeln, die seit 1498 im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation vogelfrei waren, implizierte, dass sie von jedermann straffrei getötet werden konnten. So viel zunächst einmal zu Luthers Judenhass. Jetzt komme ich auf einen weiteren Punkt noch zu sprechen, der die Reformation prägte und für die die Reformation dann auch prägend wurde für die kommenden Jahrhunderte. Das war das Verbot des Bettelns und der Arbeitszwang, der eingeführt wurde für alle Bettler, Müßiggänger, Vagabunden, Obdachlosen und alle Menschen, die man als arbeitsfähig angesehen hat. Auch dafür ist Luther ganz maßgeblich gewesen. Die Reformation führte zunächst zur kirchlichen und staatlichen Bekämpfung des Bettelns, das heißt des Müßiggangs, und zur Einführung der Arbeitspflicht bzw. der Zwangsarbeit. Im 16. Jahrhundert gewann die Unterscheidung zwischen arbeitswilligen und arbeitsunwilligen Bettlern immer größere Bedeutung. Erstere, also die nicht arbeitsfähigen, wurden als Objekte sozialer Fürsorge und Erziehung angesehen. Die Durchsetzung von Bettelverboten wirkte als starker Zwang zur Aufnahme von Arbeit. In vielen Städten wurden Bettel- und Armenordnungen erlassen, zum Beispiel in Nürnberg und Augsburg im Jahr 1522, in Straßburg 1523, in Hamburg 1529 und in Bremen 1534. Martin Luther gab im Jahr 1528 ein Buch wieder heraus, das heißt Liber Vagatorum. Darin wurde vor verschiedenen Formen des Bettelns und der Betrügerei gewarnt. Darauf komme ich gleich im zweiten Schritt, wenn ich zu Luther und den Bettelverboten komme. Im ersten Schritt komme ich auf seine Schrift zu sprechen an den christlichen Adel deutscher Nation, wo er schon beim Titel merkt, dass also Luther auch ganz stark mit den deutschen Nationalismus geprägt hat, weil er sich hier schon 1520 an den Adel deutscher Nation gewendet hat und damit auch den Untertanengeist ganz stark mitgeprägt hat. In dieser Schrift von 1520 an den christlichen Adel deutscher Nation warnte Luther bereits vor dem Betteln und vor den Nicht-Arbeitswilligen. Zitat: Es ist wohl der größten Nöte einer, dass alle Bettelei abgetan würde in aller Christenheit. Es sollte doch niemand unter den Christen betteln gehen. Es wäre auch eine leichte Ordnung darauf zu machen, wenn wir den Mut und Ernst dazu hätten, nämlich, dass eine jegliche Stadt ihre armen Leute versorgte und keine fremden Bettler zuließe, sie hieße, wie sie wollen. Das heißt, es wurde zur Vertreibung, zur Ausweisung von fremden Bettlern aufgerufen. Dann fährt er fort: Es geschieht meines Erachtens auf keinem Handel so viel Büberei und Trügerei wie auf dem Bettel, die alle leichtlich wären zu vertreiben. Auch geschieht an dem gemeinen Volk Wehe durch so freies allgemeinen Betteln. Wer arm will sein, sollte nicht reich sein. Will er aber reich sein, so greife er mit der Hand an den Pflug und suche es sich selber aus der Erde. Es ist genug, dass geziemlich die Armen versorgt sind, dabei sie nicht Hungers sterben, noch erfrieren. Es fügt sich nicht, dass einer auf des anderen Arbeit müßig gehe, reich sei und wohl lebe, bei eines anderen übel leben, wie jetzt der verkehrte Missbrauch gehe. Denn St. Paul, also Paulus sagt, das sagt jetzt Luther in dieser Schrift, St. Paulus sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Zitat Ende. Wenn wir jetzt in der Geschichte zurückkehren, müssen wir sagen, dieser Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, wurde zu einem Glaubenssatz der Euthanasie ab 1938-39. Jetzt zu der zweiten Schrift, auf die ich gerade schon hingewiesen habe von Luther, wo er sich mit dem Bettelverbot beschäftigt. Das ist dieses Liber Vagatorum, das er nicht selber schreibt, sondern wieder herausgibt. Das ist, soviel ich das noch in Erinnerung habe, so gegen 1510, 1515 das erste Mal aufgelegt worden ist. Luther gibt es also jetzt 1528 wieder raus und schreibt für dieses Liber Vagatorum, also das Buch der über die Herumziehenden, ein neues Vorwort. Und in diesem Vorwort geht er auch auf das Judentum ein und auf die Bedeutung des Judentums für die angebliche Gaunerei und Betrügerei der Bettler. Zitat: Ich habe es für gut gehalten, dass dieses Büchlein nicht nur verfügbar bliebe, sondern fast überall auch allgemein bekannt würde, damit man doch sehe und begreife, wie so gewaltig der Teufel in der Welt regiert. Es könnte dazu verhelfen, dass man so klug würde, um sich ein für allemal vorzusehen. Es ist freilich in jener von den Juden überkommenen rotwelschen Sprache geschrieben, denn viele hebräische Worte sind benutzt. Wenn wir in das Lexikon schauen und nachschauen, was bedeutet jetzt dieser Begriff Rotwelsch, dann finden wir darin die Erklärung, das sei eine Gaunersprache, die eine Mischung ist aus hebräischen Worten und Worten der Sinti und Roma und deutschen Worten. In Rotwelsch-Lexikon finden sich zum Beispiel Worte wie Schlamassel, Foppen, Neppen, Schlawiner, also alles Worte, die wir auch heute noch im deutschen Wortgebrauch kennen. Einige, die etwas älter sind als die hier versammelten Studentinnen und Studenten, erinnern sich vielleicht noch an die Fernsehsendungen Nepper, Schlepper, Bauernfänger oder Vorsicht, Falle, die moderiert wurden auch von Eduard Zimmermann, der auch die Sendung Aktenzeichen XY, die heute immer noch im deutschen Fernsehen läuft, moderierte. In diesen Fernsehsendungen wurde vor betrügerischen Machenschaften gewarnt. Die liefen seit Ende der 60er, in den 70er, 80er Jahren im deutschen Fernsehen. Und schon im Titel Nepper, Schlepper, Bauernfänger seht ihr also diese alten Begriffe, auf die Luther hier schon in seinem Buch im Liber Vagatorum vor dem betrügerischen Verhalten von Sinti und Roma und Juden warnt. Er fährt fort in seinem Vorwort zu diesem Liber Vagatorum: Was Ausländer oder fremde Bettler betrifft, soll man sie nicht ohne Ausweis und gültige Zeugen dulden, denn allzu große Betrügerei geschieht unter ihnen, wie dieses Büchlein mitteilt. Wenn jede Stadt sich ihrer Armen so annehme, wäre solcher Betrügerei bald gesteuert und gewehret. Ich selber bin in den vergangenen Jahren von solchen Landstreichern und Zungendreschern so beschissen und belästigt worden, mehr als ich zugeben will. Darum sei man gewarnt. Zitat Ende, Luther also vor den betrügerischen Machenschaften der Bettler, Obdachlosen, Sinti und Roma und Juden. Die Kirche, die preußische und später auch die deutsche Gesellschaft sind Luthers Weisungen gefolgt, indem sie die Armen zur Arbeit erzogen und die Juden für die negativen Seiten des entstehenden kapitalistischen Systems verantwortlich gemacht haben. Zur Disziplinierung und Arbeitserziehung der Bettler und Vagabunden entstanden im Folge der Reformation zunächst in den Niederlanden, England und Italien und in den nördlichen Gebieten des späteren Deutschen Reiches, also in den zuerst protestantisch gewordenen Gebieten, entstanden Arbeits- und Zuchthäuser. Das erste Arbeitshaus öffnete 1555 im ehemaligen Palast des englischen Königs im Bridewell. Auch England hatte sich das englische Königshaus hatte sich vom Katholizismus getrennt und die anglikanische Kirche gegründet. Der entscheidende Impuls für die Gründung der Arbeits- und Zuchthäuser ging jedoch nicht von England, sondern von den Niederlanden aus, die damals noch Teil des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation waren und schnell von der Reformation erfasst wurden. Die Stadt Amsterdam, damals das Warenhaus der Welt, legte großen Wert darauf, die noch nicht arbeitswilligen Armen und Bettler zu disziplinieren und zu erziehen, um sie für den boomenden Produktionsprozess nutzbar zu machen. Zu diesem Zweck entstand 1595 das Amsterdamer Tuchthuis, auf Deutsch Zuchthaus. Im folgenden Jahr wurde dieses Amsterdamer Zuchthaus mit einem Spinnenhaus für Frauen erweitert. Das heißt, ihr seht, von vornherein wurde dort auch dann die Textilindustrie vorangetrieben. Man kann sagen, die Textilindustrie, die zu der ersten boomenden Industrie des entstehenden Kapitalismus wurde, ist ganz stark in den ersten Arbeits- und Zuchthäusern mit entstanden oder mit vorangetrieben worden. Neben den Zuchthäusern in Amsterdam entstanden Zucht- und Arbeitshäuser in 1598 in Leiden, 1598 in Leeuwarden und 1601 in Groningen. Wenn ich jetzt zwischen den Begriffen Arbeits- und Zuchthaus manchmal changiere, dann ist das kein Zufall, sondern wenn man in der Literatur sich mit diesem Thema beschäftigt, tauchen diese Begriffe meist synonym auf. Das heißt, es wird gar nicht unterschieden zwischen Arbeits- und Zuchthaus. Was auch sehr interessant ist, dass man in der gesamten deutschen Literatur kein Buch findet, bisher ist mir jedenfalls keins über den Weg gelaufen oder genannt worden, was sich mit der Geschichte der deutschen Arbeits- und Zuchthäuser beschäftigt. Zuchthaus ist auf jeden Fall etwas ganz anderes gewesen oder etwas anderes als ein Gefängnis. Den Begriff Gefängnis gab es schon vorher im deutschen Sprachgebrauch. Und Zuchthaus war eine Form von einem verschärften Gefängnis. Das Besondere an den Zuchthäusern war der Zwang zur Arbeit. Und dass man in Zuchthäusern manche Menschen festgehalten hat, nicht mit einer festen Haftstrafe, also 2 oder 3 Jahre Haft, sondern erst wurden sie entlassen, wenn sie als arbeitsam galten. Das heißt, wenn sie zu arbeitsamen Bürgern erzogen waren, wurden viele Leute erst aus den Arbeits- und Zuchthäusern entlassen. Noch ein wenig stärker zum Begriff der Zucht, den wir ja heute immer noch im deutschen Sprachgebrauch haben und der ja sehr schillernd ist. Also verschiedene Dinge meint, wenn ihr mal darüber nachdenkt, was wir alles unter den Begriff Zucht oder Züchtigung, Zuchthaus fassen. Die Bezeichnung verweist auf den mit der Reformation einsetzenden neuen Gebrauch des Begriffes. Zuchthaus wurde zu einer neuen Bezeichnung für Gefängnis. Das etymologische Wörterbuch beschreibt Zuchthäuser als Anstalten zur Besserung von Leichtfertigen und Haltlosen. Ursprünglich bezog sich der Begriff Zucht ja, wie alle von euch wissen, auf die Fortpflanzung, Ernährung und die Pflege von Nutztieren. Wir sprechen heute immer noch von der Tierzucht. Im Nationalsozialismus wurde der Begriff wieder aufgegriffen und die beiden Bedeutungen, also die lutheranische oder protestantische und die biologische, auf die Tierrasse bezogenen, wurden wieder aufgenommen und wurden zusammengefasst im Nationalsozialismus. Das heißt, Zucht wurde hier einerseits auf eine biologische Zucht von Herrenmenschen bezogen und andererseits auf die nationalsozialistische Erziehung mit dem Ziel, es müsse endlich Zucht und Ordnung herrschen. Jetzt wieder zurück zur Geschichte der Arbeitshäuser. Ich hatte also gesagt, das erste entscheidende Arbeitshaus ist 1595 in Amsterdam eröffnet wurde. Das wurde zum Modell und damit auch zum Modell der deutschen Arbeitshäuser. Wann ist das erste deutsche Arbeitshaus entstanden? Am 29. Dezember 1604 sandte der Bremer Senat ein Schreiben nach Amsterdam, in welchem um die Übersendung der dortigen Zuchthausordnung gebeten wurde. Am 28. Januar 1609 erließ der Rat der Stadt Bremen eine eigene Zuchthausordnung, die sich die Bremer Verhältnisse berücksichtigend am Amsterdamer Vorbild orientierte. Noch im selben Jahr, also 1609, weihte man in Bremen das erste Arbeitshaus im späteren Deutschen Reich ein. Kurz darauf öffneten Arbeitshäuser in den protestantischen, ökonomisch prosperierenden Hansestädten Lübeck, 1613, Hamburg, 1620 und Danzig, 1629. Alles Städte, die mit Amsterdam in engen wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Austausch standen. Für Preußen, das dann ja zum protestantischen Musterstaat wurde, für Preußen erging 1618 ein Edikt des großen Kurfürsten, in dem die Errichtung von Zuchthäusern, Spinnhäusern und Manufakturen angeordnet wurde. In katholischen Städten wie Köln, Münster, Passau und Bamberg begann man erst im 18. Jahrhundert mit der Errichtung von Arbeitshäusern. Der württembergische Innenminister, also jetzt für dieses Gebiet, Tübingen und Stuttgart und so weiter zuständig, der württembergische Innenminister meldete 1785, unser deutsches Vaterland ist nun imstande, wenigstens 90 Zucht- und Arbeitshäuser aufzuweisen. Zitat Ende. Die Disziplinierung und Knechtung der Insassen der Arbeits- und Zuchthäuser diente zugleich als Abschreckung für die vagabundierenden Armen, als Antrieb für Lohnarbeit und als Modell einer autoritären Erziehungs- und Arbeitsorganisation. Die Zielsetzung der Arbeitshäuser im 17. und 18. Jahrhundert offenbarte sich oft schon in der Ikonografie der Eingangsportale. Und jetzt könnt ihr noch einmal wieder zurückdenken an den Anfang meines Referates über die Inschrift Arbeit macht frei an den Konzentrationslagern. Also schon Arbeitshäuser hatten solche Eingangsportale mit Inschriften. Drei Beispiele. Die Inschrift am Zuchthaus in Leipzig lautete auf Lateinisch et improbis coercendis et quos deseruit sane mentis usura custodiensis. Auf Deutsch, zur Zähmung der Unehrlichen und zur Bewahrung derer, die der Gebrauch des gesunden Verstandes im Stich gelassen hat. Auf dem Torbogen des Zucht- und Arbeitshauses in Hamburg hieß es, labore nutrior, labore plector. Zitat auf Deutsch, Entschuldigung, auf Deutsch. Durch Arbeit werde ich genährt, durch Arbeit büße ich. Auf dem Tüchthüs in Amsterdam war eine Castigatio abgebildet. Das ist eine Allegorie für eine Züchtigung oder eine Geißelung. Eine mit einer Peitsche bewaffnete Frau, unter der zwei gefesselte junge Männer sitzen, die von ihr gezüchtigt werden. Und unter dieser Allegorie findet sich folgende Inschrift auf dem Eingangsportal des Zuchthauses in Amsterdam. Wieder erst auf Lateinisch. Virtutis est domare quercunti pavent. Das heißt auf Deutsch, es ist eine Tugend oder Tüchtigkeit, all jene zu bändigen, die scheuen. Unter dieser Inschrift war noch ein Bild zu sehen oder ist noch ein Bild zu sehen auf dem Eingangstor. Das findet sich immer noch in der Amsterdamer Altstadt, dieses Eingangsportal. Und auf diesem Bild ist eine Kutsche zu sehen, und ein Kutscher, der die Peitschen in der Hand hält, um die Tiere vor der Kutsche zu bändigen. Diese Tiere sind aber keine Pferde, wie er annimmt, sondern das sind wilde Tiere. Da finden sich Elefanten, Tiger, Bären und Löwen, die diese Kutsche ziehen. Deshalb haben die Amsterdamer diese lateinische Inschrift auch uminterpretiert und haben gesagt, diese Inschrift besagt den Titel wilde Bestien muss man zähmen. Zähmen ist auch nochmal ein anderes Wort für züchtigen. Und wilde Bestien, das bezog man dann in Amsterdam auf die Insassen dieses Arbeits- und Zuchthauses. Das heißt, auf alle, die nicht arbeitswillig sind, auf alle, die herumstreuen, obdachlos sind, Vagabunden sind, betteln. All diese wurden also als Bestien angesehen in dieser reformatorischen Sichtweise, die man in diesem Arbeitshaus oder Zuchthaus erziehen müsse. (lacht) Nicht selten waren die Arbeitshäuser auch Armen- und Waisenhäuser sowie sogenannte Irren- und Tollhäuser, das heißt Einrichtungen für psychisch Kranke und geistig Behinderte. Besonders in Berlin fanden sich Arbeitswaisen, Toll- und Krankenhäuser unter einem Dach, unter anderem im 1702 erbauten großen Friedrichshospital und im 1712 eröffneten Spinn- und Raspelhaus, aus dem gemeinsam mit dem 1712 eingerichteten Pesthaus das bis heute existierende Berliner Krankenhaus Charité hervorging. Von allen Insassen wurden Arbeitsleistungen verlangt, ohne Rücksicht auf ihren gesundheitlichen und altersmäßigen Zustand sowie ihre in der Regel nur geringen Fertigkeiten und beruflichen Fähigkeiten. In den Arbeitshäusern und Zuchthäusern gab es ein umfängliches Arsenal an Strafen. Bereits bei der Ankunft begrüßte man die Häftlinge in vielen Anstalten mit dem sogenannten Willkommen, einer öffentlichen Prügelstrafe, mit der ihnen unmissverständlich eingebläut werden sollte, dass sie von nun an einem Arbeitsregiment unterlagen, dem sie sich widerspruchslos zu fügen hatten. Als ich das vor etwa einem Jahr gelesen habe, habe ich parallel dazu ein Buch gelesen, was ich euch eigentlich heute vorzeigen, hochhalten wollte. Das habe ich leider jetzt in meinem Schlafquartier liegen lassen. Dieses Buch hat den Titel Arbeit macht tot, was ich einen sehr treffenden Titel finde. Und dieses Buch Arbeit macht tot ist von Tibor Wohl geschrieben worden, einem Überlebenden des KZ Auschwitz und des Arbeitslagers der IG Farben in Buna bei Auschwitz. Und was mir den Schauer so kalt über den Rücken laufen lassen hat, über den gesamten schrecklichen Inhalt dieses Buches hinaus, ist die Beschreibung der Strafen, die die Häftlinge, die Arbeitshäftlinge in Auschwitz immer wieder über sich ergehen lassen mussten auf dem Appellplatz, wenn sie sich irgendeines kleinen Vergehens haben angeblich schuldig gemacht, wie zum Beispiel, indem sie ein Stück Brot sich genommen haben, was ihnen nicht gegeben wurde. Dafür wurden diese Menschen auf dem Appellplatz öffentlich auf einen Bock gelegt und so lange geprügelt oder gepeitscht, bis sie bewusstlos waren. Und genau diese Prügelstrafe, genau diese drakonische Strafe gab es also schon in den Arbeits- und Zuchthäusern. Und die wurde da mindestens zweimal an allen Häftlingen, die dort interniert waren, vollzogen. Und zwar beim sogenannten Willkommen und beim Abschied. Also das war eine öffentliche Demütigung, ein Pranger auf einem öffentlichen Platz in diesem Arbeitshaus, die sowohl zur Einweisung wie zur Ausweisung an allen Häftlingen vollzogen wurde. Neben dieser Prügelstrafe gab es noch bis in die Zeit der Weimarer Republik die Verurteilung zu mehreren Tagen Dunkelhaft. Weitere Strafen in Arbeits- und Zuchthäusern waren die Verlängerung der Haft, Fesselung, Klotztragen, Tollstuhl, Karzer und Geißelungen mit Ruten, Stöcken, Peitschen oder Tauenden. In Amsterdam und Bremen ließ man Internierte auf einem hölzernen Pferd reiten, einem Holzgestell mit scharfen Kanten und peitschte ihnen dabei den Rücken. Ebenfalls in Amsterdam sperrten die Aufseher Häftlinge, die sich weigerten zu arbeiten, in einen Keller, der im Anschluss mit Wasser vollgepumpt wurde. Wenn den Opfern das Wasser buchstäblich bis zum Halse stand, waren sie auf Leben und Tod zum Arbeiten gezwungen. Das heißt, sie mussten das Wasser abpumpen, um ein weiteres Ansteigen des Pegels und damit ihr Ertrinken zu verhindern. Das Anstaltspersonal erhielt die Versicherung der Straffreiheit, sollte ein Häftling bei Züchtigungsmaßnahmen zu Tode kommen. Und auch ein Folterwerkzeug, was immer noch heute in unserem Sprachgebrauch ist, wurde in diesen Arbeits- und Zuchthäusern eingeführt. Und das ist die sogenannte Tretmühle. Die Tretmühle, das heißt, man musste also ständig in dieser Tretmühle, die sich drehte, sozusagen das Wasser zur Bewegung bringen. Das war auch ein Folterinstrument in den Arbeits- und Zuchthäusern. Jetzt mache ich einen Sprung in der Geschichte, um nicht zu lange eure Aufmerksamkeit zu strapazieren. vieles andere könnt ihr dann hoffentlich bald in meinem Manuskript nachlesen. Also auch noch die Entwicklung des Judenhasses vom 16. bis 19. Jahrhundert zum Beispiel, oder die Entwicklung der Arbeitsknechtschaft in den ersten Manufakturen und Fabriken. Aber das lasse ich jetzt heute alles aus und komme, bevor ich zum Nationalsozialismus komme, noch zu der Phase des 19. Jahrhunderts. Das ist ganz wichtig, um noch einmal auch da den Einfluss von Luther zu verstehen. Und das ist ganz wichtig, weil mit Beginn des 19. Jahrhunderts gab es zwei entscheidende historische Veränderungen, die für das Thema des heutigen Abends ganz wichtig sind. Das ist die sogenannte Judenemanzipation und das ist die Einführung der Gewerbefreiheit. Beides wurde in Preußen und in den damaligen deutschen Fürstentümern, die dann später 1871 zum deutschen Staat fusionierten, im Zuge der Französischen Revolution und im Zuge der französischen Besetzung unter Napoleon in den deutschen Gebieten eingeführt. Das führte dazu, dass die Judenemanzipation genauso wie die Gewerbefreiheit, die, wie ich am Anfang meines Vortrages gesagt habe, in Deutschland nie vollständig vollzogen wurde. Das heißt, wir können noch heute nicht in Deutschland von einer Gewerbefreiheit sprechen, aber sie wurde eben offiziell erklärt, die Gewerbefreiheit und die Judenemanzipation, aber eben im Zuge der französischen Besatzung. Und deswegen wurde das immer als etwas von außen Oktroyiertes angesehen, nicht etwas, was sozusagen aus dem deutschen Geist heraus, aus der deutschen Überzeugung heraus entstanden ist. Und es wurde auch immer wieder in Verbindung gebracht. Das heißt, die Juden wurden auch dafür verantwortlich erklärt, dass jetzt die Zünfte nicht mehr so einen Einfluss hatten, dass jeder bestimmte Berufe ergreifen konnte und so weiter. Und dass jetzt plötzlich ein Freihandel herrschte, den man nicht wollte. Im Deutschen Reich stießen also Gewerbefreiheit und Judenemanzipation infolge der französischen Besatzung und nicht aus innerer Überzeugung eingefügt in der breiten Bevölkerung auf Ablehnung. Johann Gottlieb Fichte, der sozial aufgestiegene Sohn einer Weberfamilie und erste Rektor der 1810 gegründeten Berliner Universität, erklärte, eine Gesetzgebung nach französischem Vorbild sei fremdartig und würde das rein deutsche Wesen des deutschen Geistes, das Deutschland seit Luther erfasst habe, zerstören. Martin Luthers hasserfüllte Pamphlete gegen die Juden hatten im deutschen Sprachraum einen publizistischen Maßstab gesetzt. Für die antijüdischen Autoren der Befreiungskriege und der Restaurationszeit war es ein leichtes, Luthers Invektiven für ihre politischen Zwecke zu nutzen. Neben der Einführung der Gewerbefreiheit und der Judenemanzipation, alles so um das Jahr 1809, 1810 in den deutschen Gebieten eingefügt, kam es kurz danach auch zu einer Wirtschaftskrise, die im geschichtlichen Verlauf immer wieder zu einem Anstieg des Judenhasses und des Antisemitismus geführt haben. Die Wirtschaftskrise, die jetzt ausbrach, also nach 1812, das war eine Wirtschaftskrise, die sich entwickelte im Zuge der Aufhebung der Kontinentalsperre. Das heißt, es kamen britische Produkte ins Land und die waren günstiger zu verkaufen, günstiger zu produzieren, weil Großbritannien in seiner Industrialisierung, der deutschen Industrialisierung, voranging und Vorsprung hatte. Deshalb hatten also deutsche Handwerker und Bauern plötzlich große Schwierigkeiten, ihre Produkte zu verkaufen, weil der deutsche Markt angeblich mit britischen Produkten überschwemmt wurde. Und so kam es zu einer Wirtschaftskrise, die sich also in den Jahren um 1815 bis 1819 immer stärker verschärfte. Und im Zuge dieses Chauvinismus und dieser Wirtschaftskrise kam es dann im Jahr 1819 zu weiteren Pogromen, den sogenannten Hep-Hep-Unruhen. Und diesen Hep-Hep-Unruhen von 1819 ging wiederum ein Ereignis voraus, was ich, bevor ich mich mit dem Manuskript beschäftigt habe, lange Zeit gar nicht so sehr mit Luther in Verbindung gebracht habe. Das ist das Wartburgfest von 1817. Das Wartburgfest ist vielen so noch bekannt in ihrem Geschichtsunterricht, weil dort sozusagen der deutsche Nationalismus sich mitbegründet hat. Die deutsche Fahne, die wir heute haben, die schwarz-rot-goldene, wurde auf dem Wartburgfest das erste Mal gezeigt, und die Entwicklung der Burschenschaften, also der studentischen Verbindungen, geht ganz maßgeblich auf das Wartburgfest zurück. Aber ich habe mir nie bewusst gemacht, bevor ich mich mit dem Manuskript beschäftigt habe, oder worauf das Wartburgfest eigentlich zurückgeht oder was dort gefeiert wurde. Das war genau dasselbe, was wir im letzten Jahr gefeiert haben, nämlich eine Jahrhundertfeier der Reformation. Im letzten Jahr hatten wir den 500. Jahrestag der Reformation. Auf dem Wartburgfest 1817 wurde der 300. Jahrestag der Reformation gefeiert.
Aber Entschuldigung, in Wartburg wurde ja 1848 die erste deutsche Hauptversammlung eingeführt.
Ja, das kommt dann später, ja, aber und das ist natürlich auch wichtig, aber ich gehe jetzt ja auf das Wartburgfest von 1817, das ging dem voran. Dort, also auf diesem Fest, versammelten sich anlässlich des 300. Jahrestages der Reformation und des 4. Jahrestages der Völkerschlacht von Leipzig auf Initiative von Turnvater Jahn und Professor Fries circa 500 Studenten von 14 zumeist protestantischen Universitäten. Die Versammelten forderten die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Viele Teilnehmer hatten in den Befreiungskriegen in Anführungsstrichen gegen die Franzosen im Freikorps oder als freiwillige Jäger gekämpft. Das Wartburgfest wurde zum Gründungsakt der deutschen Burschenschaft, die in den 20er Jahren den Aufstieg der NSDAP massiv unterstützten und deren Mitglieder Heinrich Mann in seinem Roman »Der Untertan« treffend porträtierte. Unter den Professoren auf dem Wartburgfest war Jakob Friedrich Fries. Er sprach die Juden in einer Rede für den wachsenden Einfluss des Geldes in der Gesellschaft schuldig. Die Festteilnehmer feierten den deutschen Reformator Martin Luther. Dieser habe durch seine innerhalb von 11 Wochen auf der Wartburg realisierten Bibelübersetzung der deutschen Sprache verbindliche Gestalt gegeben und ein Zeichen gegen kulturelle Fremdherrschaft gesetzt. Der Theologiestudent Riemann erhob Luther zum deutschen Freiheitshelden. Nach dem Vortrag von Professor Fries sang die Versammlung den protestantischen Choral »Nun danket alle Gott« von 1636, der seit der Schlacht von Leuthen im Siebenjährigen Krieg zur deutschen Hymne oder zur heimlichen deutschen Hymne avanciert war. Der offizielle Teil endete mit dem Schlusssegen. Beim anschließenden Festessen wurden Trinksprüche und Hochrufe auf Luther und 3 Gefallene der Befreiungskriege angebracht. Der französische Historiker Etienne Balibar beschrieb das Wartburgfest als eine Mischung aus protestantischem Gottesdienst und politischer Kundgebung. Nach dem Festessen zogen die Studenten auf den nahegelegenen Wartenberg. Dort hatten Mitglieder des Landsturmes zum Gedenken an die Völkerschlacht von Leipzig mehrere Siegesfeuer entzündet. Es folgte eine Bücherverbrennung. Verbrannt wurden Schriften, die die Kleinstaaterei verteidigten, und solche, die die deutsche Nationalbewegung und deren Vertreter schmähten. Zu den Büchern oder zu den verbrannten Schriften gehörte die Broschüre »Germanomanie« des jüdischen Autors Saul Ascher, in der dieser Nationalismus und Deutschtümelei verurteilte. Heinrich Heine schrieb über Bücherverbrennungen: Dies war ein Vorspiel, nur dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen. In die Flammen geworfen wurde auch die Geschichte des Deutschen Reiches von August von Kotzebue. Dieser deutsche Dramatiker und Schriftsteller verspottete unter anderem im literarischen Wochenblatt den von Studenten und Burschenschaften verehrten Turnvater Jahn und die Ideologie der deutschen Nationalbewegung. Am 23. März 1819 erstach der Jenaer Burschenschafter und Theologiestudent Karl Ludwig Sand, der Teilnehmer des Wartburgfestes gewesen war, in Mannheim von den Dichter von Kotzebue und rief dabei: »Hier, du Verräter des Vaterlandes!« In den Monaten nach dem Wartburgfest steigerte sich die Pogromstimmung gegen die Emanzipation der Juden, denen eine Unterstützung des Freihandels und der Franzosen vorgeworfen wurde. Diese Stimmung entlud sich im Sommer und Herbst 1819 in den sogenannten Hep-Hep-Unruhen. Sie begannen in Würzburg und weiteten sich nach Bamberg, Bayreuth, Heidelberg, Mannheim, Frankfurt, Karlsruhe, München, Hamburg und in andere Orte der deutschen Fürstentümer aus. Der deutsche Mob versammelte sich teils spontan, teils verabredet zu antijüdischen Demonstrationen und beschimpfte, bedrohte, misshandelte jüdische Bürger, griff ihre Synagogen, Geschäfte und Wohnungen an, plünderte diese, zerbrach Scheiben, zerstörte Haustüren und demolierte Geschäftsschilder. Also alles Dinge, die dann in der Reichspogrom nach 1938 sich wiederholten. Der einzige Unterschied zur Reichspogromnacht von 1938 bei den Hep-Hep-Unruhen war, dass sich das nicht nur in einer Nacht vollzog, sondern dass diese Pogromwelle sich 1819 über Monate hinwegzog. So, jetzt ein weiterer Sprung in der Geschichte. Nur noch eine ganz kurze Vorrede zu dem abschließenden Kapitel über den Nationalsozialismus, abschließendes Kapitel heute. Ich komme gleich zu einer Weltmeldung. Abschließendes Kapitel heute, nicht abschließendes Kapitel im Manuskript. Also im Buch geht es auch noch um die Zeit danach, aber heute beende ich den Vortrag mit dem Nationalsozialismus. Ja?
Woher kommt der Name?
Das ist eine schwierige Frage. Ich halte das für logisch, das habe ich in bestimmten Büchern gefunden, dass sich aus das auf die lateinische Inschrift Hierusalima est perdita bezieht, also die ersten Worte dieser drei Begriffe zusammengeführt wurden. Hierusalima est perdita heißt auf Deutsch Jerusalem ist verloren, aber das ist nicht gesichert. Ja, aber es erscheint mir sehr logisch und verständlich, dass Hep-Hep sich auf diese drei Buchstaben bezieht, dieses Ausspruches. Okay, also jetzt die letzte Vorrede zum Nationalsozialismus. Das ist, denke ich, noch sehr wichtig, um zu erklären, die Ausgangsfrage, die ich gestellt habe am Anfang des Vortrages, woher bekommt die Rede vom raffenden und schaffenden Kapital? Diese Rede vom raffenden und schaffenden Kapital lässt sich nicht auf Luther zurückführen, sondern lässt sich wörtlich zurückführen auf Otto Glagau. Das ist also dann die Entwicklung nach einer weiteren Wirtschaftskrise. Ich hatte gerade die Entwicklung nach der Wirtschaftskrise um 1815 benannt. Und jetzt kam die erste große Wirtschaftskrise des deutschen Nationalstaates, war 1873, war der sogenannte Gründerschwindel oder die erste Bankenkrise. Es war auch die Zeit, wo die ersten großen deutschen Banken wie die Dresdner Bank oder die Deutsche Bank entstanden war und es zum ersten Mal große Schwierigkeiten gab in diesem Bankenwesen und sich also eine Wirtschaftskrise nach einem Bankencrash entwickelte um 1873 und in der Folge dieser Wirtschaftskrise erschien in der beliebten Zeitschrift Die Gartenlaube, eine beliebte literarische Zeitschrift des Mittelstandes, 1874 eine Serie von Artikeln des gescheiterten Bodenspekulanten Otto Glagau. In dieser Zeit, wissen wahrscheinlich die meisten von euch, entstand auch der Begriff Antisemitismus von Wilhelm Marr. Und Glagau schrieb also in diesen Artikeln etwas über die Juden, indem er beweisen wollte, dass der sogenannte Gründerschwindel von den Börsen von den Juden verursacht worden sei. Glagau bezeichnete das Judentum auch als das angewandte, in Extremen durchgeführte Manchestertum. Später in der Literatur, spätestens bis zum Ersten Weltkrieg, findet sich immer wieder die Rede vom sogenannten Manchester-Kapitalismus. Den haben wir auch heute noch manchmal in Presseartikeln. Also es ist eine besonders schlimme Form des Kapitalismus im deutschen Sprachgebrauch. Ein Kapitalismus, der entfesselt ist, der frei, wirklich frei ist, der nicht von einer sozialen Marktwirtschaft sozusagen gebändigt wird. Das alles fassen Deutsche unter dem Begriff des Manchester-Kapitalismus. Und diesen Begriff führte Glagau also auch bereits ein in seiner Artikelserie von 1874. Das jüdische Kapital sei, so Glagau, verantwortlich für die Krisen. Er knüpfte dabei an die verbreiteten Stereotypen vom angeblich jüdischen Wucher und Schacher an. Das Judentum sei, so Wilhelm Marr, das angewandte bis zum Extrem durchgeführte Manchestertum. Es kennt nur noch den Handel und auch davon nur den Schacher und Wucher. Es arbeitet nicht selber, lässt andere für sich arbeiten. Es handelt und spekuliert mit den Arbeits- und Geistesprodukten anderer. Sein Zentrum ist die Börse. Als ein fremder Stamm steht er dem deutschen Volk gegenüber und saugt ihm das Mark aus. Die soziale Frage ist wesentlich Gründer- und Judenfrage, alles Übrige ist Schwindel. Besonders bedroht, sagt Glagau, das Handwerk und die Landwirtschaft. In seinen Artikeln verwendete er die Parole vom schaffenden und raffenden Kapital, die später in die Nazi-Propaganda einging. 1875 fasste Glagau seine Artikel in der Hetzschrift Der Börsen- und Gründungsschwindel in Berlin zusammen, der starkes Aussehen erregte. Die von Glagau geprägte Rede vom produktiven und unproduktiven, vom schaffenden und raffenden Kapital, vom jüdischen Finanzkapital und dem deutschen Industriekapital wurde zum Narrativ der antisemitischen Volksgemeinschaft. Seine Artikel erreichten eine Auflage von 400.000. Nach dem Börsenkrach und der Veröffentlichung der Artikel von Glagau und des Buches von Wilhelm Marr verbreitete sich im Deutschen Reich eine Welle des Judenhasses, die ihre Kumulationspunkte in den Ansprachen des lutheranischen Hofpredigers Adolf Stöcker und im Verdikt des Historikers und Lutheraners Heinrich von Treitschke vom November 1879 fand. Zitat von Treitschke: im gesamten Zusammenhang, meistens kennt man nur die kurze Form dieses Zitates. Zitat also Treitschke: wenn Engländer und Franzosen mit einiger Geringschätzung von dem Vorurteil der Deutschen gegen die Juden reden, so müssen wir antworten, ihr kennt uns nicht, ihr lebt in glücklicheren Verhältnissen. Die Zahl der Juden in Westeuropa ist so gering, dass sie einen fühlbaren Einfluss auf die nationale Gesinnung nicht ausüben können. Über unsere Ostgrenze aber dringt Jahr für Jahr aus unerschöpflichen polnischen Wiegen eine Schar strebsamer hosenverkaufender Jünglinge herein, deren Kinder und Kindeskinder dereinst Deutschlands Börsen und Zeitungen beherrschen sollen. In tausenden deutschen Dörfern sitzt der Jude, der seine Nachbarn wuchernd auskauft. Bis in die Kreise der höchsten Bildung hinauf unter Männer, die jeden Gedanken kirchlicher Unduldsamkeit oder nationalen Hochmuts mit Abscheu von sich weisen würden, ertönt es heute wie aus einem Munde: die Juden sind unser Unglück. Damit wurde Treitschke zum Wortführer des Antisemitismus in den gebildeten Kreisen. So, jetzt zum Nationalsozialismus. 1933 wurde Vollzug gemeldet. 1933, in den Monaten des Machtantrittes der NSDAP, wurde anlässlich des 450. Geburtstag des Reformators ein Lutherjahr gefeiert. Der Mönch aus Eisleben wurde zum deutschen Revolutionär stilisiert, dessen Lebenswerk jetzt von Adolf Hitler vollendet werde. Hitler selbst sah sich in der Tradition von Luther, Friedrich dem Großen, Bismarck und Richard Wagner. Nach den Reichstagswahlen am 5. März 1933 wurde am 21. März anlässlich der konstituierenden Sitzung des neuen Reichstages der Tag von Potsdam begann. Vor der Potsdamer Garnisonkirche, die gerade aktuell wieder aufgebaut wird, vor der Potsdamer Garnisonkirche, in der evangelische Festgottesdienst zelebriert wurde, kam es zum Handschlag zwischen Reichskanzler Hitler und Reichspräsident Hindenburg. Otto Dibelius, General, Superintendent der Kurmark, versuchte in seiner Predigt unter Verweis auf den Reformator und seinen Berufungsgedanken mit folgenden Worten jeden Widerstand gegen den neuen nationalsozialistischen Staat im Keim zu ersticken. Zitat Dibelius in seiner Predigt in der Garnisonkirche: wir haben von Martin Luther gelernt, dass die Kirche der rechtmäßigen staatlichen Gewalt nicht in den Arm fallen darf, wenn sie tut, wozu sie berufen ist. Auch dann nicht, wenn sie hart und rücksichtslos schaltet. Wir kennen die furchtbaren Worte, mit denen Martin Luther im Bauernkrieg die Obrigkeit aufgerufen hat, schonungslos vorzugehen, damit wieder Ordnung im Land herrsche. Zitat Ende. Millionen von Deutschen hörten die Live-Übertragung der Reden und Predigten vom Tag in Potsdam und glaubten an die große Verbrüderung zwischen preußischer Tradition, die als Furcht des Protestantismus verstanden wurde, und dem Nationalsozialismus. Jetzt, bevor ich noch einmal dann zum Schluss auf Luther zurückkomme, eine Erklärung, wie dann die Parole Arbeit macht frei auf die Tore der Vernichtungslager Auschwitz, Flossenbürg, Sachsenhausen, Dachau gekommen ist. Nach all dem, was ich jetzt recherchiert habe, geht die Parole Arbeit macht frei nicht auf den Nationalsozialismus zurück, sondern taucht in der deutschen Literatur das erste Mal in einem Buch auf von 1873. Dieses Buch ist geschrieben von einem Autor, den heute keiner mehr kennt. Er heißt Lorenz von Diefenbach und das Buch ist in Bremen 1873 erschienen. Das ist ein Roman, über einen Schwindler, einen Heiratsschwindler, der kein Deutscher ist, sondern aus Frankreich kommt und eine deutsche Frau oder mehrere deutsche Frauen betrügt. Und dieser Heiratsschwindler kommt dann ins Zuchthaus. Und am Ende dieses Buches wird er quasi mit einer Predigt aus dem Zuchthaus entlassen, dass man nur frei wird, dass man nur ein besserer Mensch durch die Arbeit wird. Und damit wird sozusagen mit dieser Predigt, vor der Entlassung aus dem Zuchthaus, wird dieser Titel dieses Buches geprägt, Arbeit macht frei. Dann findet man diese Parole wieder auf Ansichtskarten, auf Spruchkarten und auf Aufklebern der alldeutschen Bewegung in den 20er Jahren, also einer Vorläuferorganisation des Nationalsozialismus in Österreich-Ungarn und im Deutschen Reich. Aber wesentlich geprägt, jetzt haben die Parole auf den Toren von Auschwitz-Dachau und den anderen deutschen Vernichtungslagern, auf denen sie zu finden ist, während des Nationalsozialismus Heinrich Himmler und Rudolf Höss. Beide haben sich schon kennengelernt in den 20er Jahren in der Bewegung der Athamanen. Die Athamanen war ein Teil der Wandervogelbewegung, also einer Jugendbewegung, die propagiert hat, wieder von den Städten, von den Unzivilisierten, also wie zum Beispiel dem wilden Berlin der 20er Jahre, dem unkultivierten Städten, also auf das Land zu gehen und dort wieder richtig zu arbeiten, der Landarbeit nachzugehen. Die Athamanen, in denen sich Himmler und Höss fanden in den 20er Jahren, haben dieses Landarbeitsethos noch verbunden mit dem Eroberungsethos, das heißt mit der Eroberung deutschen Lebensraums im Osten, indem sie gesagt haben, wir müssen polnische Saisonarbeiter auf den schlesischen Rittergütern verdrängen und dort sozusagen deutsche Landarbeiter ansiedeln. Das war also auch ein Teil dieser Lebensraumgedanke der Athamanen. Und Heinrich Himmler, dieser Athamane, wurde dann, wie ihr wisst, der Reichsführer SS und auch der Chef der deutschen Polizei und war damit mitverantwortlich oder hauptverantwortlich für die Einrichtung der Konzentrations- und Vernichtungslager. Und das erste Vernichtungslager oder Arbeitslager, KZ, auf dem sich die Parole Arbeit macht frei findet, ist das Lager Dachau. Da wurde die Parole mit der Renovierung und Vergrößerung des Lagers 1936 angebracht und zu dieser Zeit war Rudolf Höss, der zweite Athamane, den ich genannt habe, von Himmler berufen worden als KZ-Aufseher in Dachau zu arbeiten. Das heißt, auf Himmler und Höss geht das dort zurück und Höss wurde dann versetzt 1938 nach Sachsenhausen, Oranienburg, wo er dann die Parole quasi mitnahm und dann wurde Höss der Gründungskommandant von Auschwitz Auschwitz 1940, 41 und nahm dann also auch von dort, von Dachau und Oranienburg, die Parole mit nach Auschwitz. So viel zur Kurzerklärung der Genese, der Verbreitung der Parole Arbeit macht frei. Einen Gedanken muss ich noch dazu fügen, der ist ganz wichtig. Hitler auch nicht, sondern Höss war in den 20er Jahren Häftling eines Zuchthauses. Er war verurteilt worden wegen eines sogenannten Fememordes an einem Linken. Saß also im Zuchthaus Brandenburg und in seiner Biografie, in seinen Erinnerungen, beschreibt er, wie wichtig für ihn die Arbeit in dem Zuchthaus in Brandenburg war, um diese Zuchthauszeit zu überstehen, aber auch wie wichtig die Arbeit ist, um Zuchthaushäftlinge zu erziehen. Das heißt, diesen Erziehungsgedanken, den ich euch vorhin versucht habe zu erläutern, während der Entstehung der Arbeits- und Zuchthäuser, der prägte also Höss neben dieser Atamanen-Ideologie auch noch zusätzlich in den 20er Jahren. Ein letzter großer, wichtiger Punkt in den 30er Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg und vor der Shoah war die Aktion Arbeitsscheu-Reich. Im Sommer 1938, das heißt, die jährt sich in diesem Jahr, so wie die Reichspogromnacht, auch zum 80. Male. An die Aktion Arbeitsscheureich wird aber kaum noch erinnert. Das war sozusagen die erste große Aktion, wo Menschen, die man als nicht arbeitswillig angesehen hat, dann zwangsmäßig in Konzentrationslager verschleppt wurden. Und zu diesen Menschen gehörten auch viele Sinti und Roma und auch die Juden, die ersten Juden, die als Juden interniert wurden, waren Juden, die während der Aktion Arbeitsscheureich im Sommer 1938 in Arbeits- und Konzentrationslager deportiert wurden. So, jetzt zum Abschluss. Ich komme jetzt auf die Reichspogromnacht und dann nochmal auf eine Parallele zu Luther. Der Thüringer Landesbischof Martin Sasse feierte im November 1938 die Reichspogromnacht und Luthers Geburtstag in einem Atemzug. Und jetzt erinnert euch noch einmal kurz an das Luther-Zitat, was ich gebracht habe aus seiner Schrift Die Juden und ihre Lügen von 1543 und seinen Maßnahmenkatalog, den er damals 1543 vorgeschlagen hatte, wie man also im deutschen Lande mit den Juden zu verfahren hatte. Der Thüringer Landesbischof schrieb also jetzt im November 1938, der Geburtstag Martin Luthers wahrlich kein größerer Dienst hätte ihm gebracht werden können. Und kurz darauf veröffentlichte unter dem Titel Weg mit Ihnen ein Kompendium der antisemitischen Äußerungen Luthers, das bis zum Ende des Jahres 38 bereits eine Auflage von 100.000 erreichte. In seinem Vorwort, das er am 23. November 1938 in der Wartburgstadt Eisenach verfasste, brachte der Landesbischof seine Freude über die aktuellen Ereignisse der Reichspogromnacht mit den Worten zum Ausdruck, Zitat, am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volke wird zur Sühne für die Ermordung des Gesandtschaftsrates von Rath durch Judenhand die Macht der Juden auf wirtschaftlichen Gebiete im neuen Deutschland endgültig gebrochen. Zitat Ende. Dann empfahl Sasse die Lektüre des, so wörtlich, größten Antisemiten seiner Zeit, gemeint war Martin Luther. 1940 wurde im Uferpalast in Berlin ein Film uraufgeführt, in dem Martin Luther wiederum eine Rolle spielt. Das ist einer der größten Propagandastreifen des Nationalsozialismus, der Film Jud Süß von Veit Harland. Der wurde aufgeführt im Jahr 1940 im Uferpalast am Berliner Zoo. Dieser Propagandafilm thematisiert in verfälschender Weise die Lebensgeschichte von Jud Süß-Offenheimer, dem Hoffaktor beim württembergischen Herzog Karl Alexander in Stuttgart von 1733 bis 1738. Am Ende des Filmes sahen die Kinobesucher die öffentliche Hinrichtung des Juden in Stuttgart, schuldig gesprochen für die Vergewaltigung einer Christin und in die Alleinverantwortung genommen für die Ausbeutung der gesamten württembergischen Bevölkerung. Im Fokus des Filmes steht die Aussage, der Jud ist schuld, unter Berufung auf Martin Luther. Als Vertreter der Landstände protestiert General Röder bei Herzog Karl Alexander im Film gegen die Aufhebung der Judensperre in Stuttgart. Röder richtet sich an den Herzog mit den Worten, schickt die Juden weg. Wenn der Herzog schon nicht auf die Verfassung höre, so müsse er doch Luthers Rat folgen. Darum wisse, du lieber Christ, dass du nächst dem Teufel keinen giftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Dann wiederholte Röder Luthers Forderungen, die Synagogen und Schulen der Juden niederzubrennen, ihnen das Handwerk zu legen und den Wucher zu verbieten. Zitat Ende. So kann es nicht verwundern, dass bis weit in die bekennende Kirche hinein eine tiefsitzende antijüdische Einstellung verbreitet war, die sich immer auf Martin Luther berufen konnte. Und der Propagandastreifen Jud Süß wurde dann auch für KZ-Wachmannschaften in den deutschen Ostgebieten in Kinoaufführungen aufgeführt, sodass sie diesen Film quasi als Motivation nahmen für ihre Taten gegen die jüdische Bevölkerung in Osteuropa. Am 29. April 1946 verhörte der Internationale Gerichtshof in Nürnberg den Herausgeber des nationalsozialistischen Hetzblattes Der Stürmer, Julius Streicher. Auf die Frage seines Verteidigers, ob es in Deutschland noch andere Presseerzeugnisse gegeben habe, die die Judenfrage in judengegnerischem Sinne behandelten, erklärte Streicher, antisemitische Presseerzeugnisse gab es in Deutschland durch Jahrhunderte. So wurde bei mir zum Beispiel ein Buch beschlagnahmt von Dr. Martin Luther. Dr. Martin Luther säße heute sicher an meiner Stelle auf der Anklagebank, wenn dieses Buch von der Anklagevertretung in Betracht gezogen würde. In dem Buch von den Juden und ihren Lügen schreibt Dr. Martin Luther, die Juden seien an Schlangen gezüchtet, man solle ihre Synagogen niederbrennen, man solle sie vernichten. Zitat Ende. Nur der letzte Teilsatz entsprach nicht ganz der Wahrheit, denn Luther rief nicht direkt zur Vernichtung, sondern zur Vertreibung der Juden auf. Streicher entnahm Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen auch den Titel eines antisemitischen Bilderbuches für deutsche Kinder, das in seinem Verlag erschien. Trau keinem Fuchs auf grüne Heid und keinem Jud bei seinem Eid. Die Kontinuitätslinie von Luthers antijüdischen Aufrufen zur nationalsozialistischen Vernichtungspolitik zog Karl Jaspers, der wie ein Rufer in der Wüste nach 1945 die Schuldfrage stellte. 1946 besuchte ihn der junge US-amerikanische Schriftsteller Melvin Lesky, der mit dem Philosophen Jaspers über die deutsche Vergangenheit sprechen wollte und sich auf Goethe und Lessing bezog. »Lassen Sie das«, entgegnete Jaspers schroff. »Dieser Teufel steckt in uns seit langem. Wollen Sie eine der Quellen sehen? Hier ist sie.« Jaspers langte in das Bücherregal hinter sich und zog Luthers Schrift von den Juden und ihren Lügen hervor. »Da ist es«, sagte er. »Da steht das ganze Programm der Hitlerzeit schon.« In einer späteren Stellungnahme ergänzte Jaspers, was Hitler getan hat, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tötung in den Gaskammern. Luthers Schriften wurden zur Zeit des Nationalsozialismus nicht missbraucht. Wie oft behauptet wird, sie entfalteten stattdessen die von Luther selbst propagierte Wirkung. Klare Worte über die Schuld deutscher Christen sprach der jüdische Theologe Shalom ben Shorim zum 50. Jahrestag der Reichspogromnacht im Ulmer Münster. Zitat, Auschwitz war der Bankrott des Christentums. Zitat Ende. Noch konkreter müsste es lauten, Auschwitz war der Bankrott der Reformation und des von Luther geprägten deutschen Christentums. Es war nicht die Ordnung von 1789, wie Max Horkheimer meinte, die von Beginn an die Tendenz zum Nationalsozialismus in sich trug und auch nicht die latente Tendenz zur Selbstaufhebung der bürgerlichen Gesellschaft, wie Joachim Bruhn 1994 schrieb, die in die Barbarei von Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor und Witten und anderen Vernichtungslagern umschlug. Es war die deutsche Ordnung, die 1517 in Wittenberg begründet wurde, und die deutsche bürgerlich-christliche Gesellschaft, die sich seit der Reformation und über Arbeitswahn und Antijudaismus konstituierte, die in der Shoah ihre Endlösung fand. Danke für eure Aufmerksamkeit. Applaus